Kalorien tracken, ich glaube, es treibt einen in den Wahnsinn mit der Zeit.
Ja.
Es raubt einem den Spaß, die Freude,
Ja.
die Lockerheit am
Ja.
Essen.
Herzlich willkommen zu Was bringt sie zu mir, der Medizin-Podcast. Ich bin Bianca Itario und mein Gast heute ist Katharina Mirzinska-Baran, freiberufliche Diätologin und angestellt. Du bist im Therapiekreis in eigener Praxis und arbeitest Teilzeit auch in einem Pflegeheim. Herzlich willkommen, liebe Katharina.
Danke für die Einladung. Hallo.
Wir haben heute eine diätologische Folge, denn immer zu Neujahrsbeginn, Neuanfänge und so weiter ist immer die Motivation, aha, ich werde jetzt meine Ernährung umstellen, ich werde gesünder leben und so weiter. Was sind deiner Meinung nach die besten Vorsätze, wenn es um unsere Ernährung geht?
Die besten Vorsätze. Also ich glaube, dass eben dieses Denken mit dem Neujahrsvorsatz, ich nehme jetzt ab und so weiter, dass einen das doch relativ schnell auf einen vielleicht falschen Weg bringen kann. Und gerade wenn es ums Abnehmen geht, dass man sich mal am Anfang die Frage stellen sollte, wieso möchte ich abnehmen? Weil natürlich, wenn Übergewicht vorliegt, also wenn das Gewicht einfach in einem für den Körper nicht mehr im gesunden Bereich liegt, sage ich mal, oder in einem Bereich, wo das Risiko für bestimmte Erkrankungen steigt, macht Abnehmen natürlich Sinn, eine Gewichtsreduktion. Aber wenn sich das Gewicht in einem Normalbereich befindet, finde ich, ist es immer wichtig, sich die Frage zu stellen, wieso möchte ich abnehmen? Weil oftmals liegt der Grund dafür, dass man sein Aussehen einfach an bestimmte Normen und Ideale angleichen möchte, was ja in Zeiten von Size Zero oder es sind jetzt auch langsam
Ja.
vorbei, Gott sei Dank, aber in Zeiten von diesen scharf definierten Konturen und so weiter, vielleicht ja nicht die richtige Motivation ist, sage ich mal, und dass man sich einfach mit der Frage auseinandersetzt. Also natürlich, es ist immer gut, wenn man seine Ernährung insgesamt ausgewogener gestalten möchte, in die Richtung etwas machen möchte, aber dass man dieses Abnehmen einfach mal ehrlich für sich hinterfragt. Das finde ich ist wichtig bei so Neujahrsvorsätzen. Wieso?
Gibt's auch zunehmen? Neujahrsvorsatz, hast du das mal in deiner Praxis
Habe ich
gehabt?
tatsächlich selten. Wobei es auch nicht in der Diätologie also gibt es ja unterschiedliche Spezialisierungen, genau. Und ich arbeite jetzt tatsächlich mehr mit Menschen, die bei Übergewicht abnehmen möchten. Und zunehmen ist jetzt, ja, gibt es
Wie
sicher
ist es
andere Kolleginnen.
im höheren Alter? Weil da ist natürlich immer die Diskussion, Muskelmasse nicht verlieren, Mikronährstoffe und so weiter. Ist es da, ist Mangelernährung im Alter ein Thema?
Mangelernährung ist im höheren Alter definitiv ein Thema, also nicht nur im höheren
Ja.
Alter, aber auch da. Und was, glaube ich, oftmals nicht ganz bewusst ist, ist, dass vor allem im höheren Alter auch ein etwas höheres Körpergewicht wichtig ist. Und der Gewichtserhalt und der Erhalt der Muskelmasse einfach ein wesentlicher Faktor ist, um möglichst lange gesund und fit zu bleiben.
Da gibt es nämlich eine ältere Studie aus China vor ein paar Jahren, die haben gezeigt, dass die beste Lebenserwartung ich glaube, es war ab 75 oder 80 eher Menschen haben mit einem BMI von 26 bis sogar 32. Und ich meine
Genau.
natürlich, BMI ist out und
Ich wollte jetzt eben nicht mehr auf den BMI
genau,
eingehen, weil
genau,
jetzt
genau.
endlich vor kurzem
Ja, Halleluja.
publiziert oder genau publiziert wurde,
Also der BMI ist einmal überholt.
dass er überholt ist, dass er grundsätzlich mal total in Frage gestellt werden sollte. Deswegen wollte ich jetzt nicht vom BMI
Na,
anfangen,
aber
aber
es
ja.
deckt sich mit, was du sagst, ja.
Genau, dass einfach bei älteren Personen durchaus etwas höheres Körpergewicht gesundheitliche Vorteile bringen kann.
Und wie erlebst du es in der Praxis, wenn jemand Gewicht reduzieren will und sagt, ich fühle mich nicht mehr wohl und ich habe schon hunderte Diäten probiert, was sagen Sie mir was? Ja? wo fängt man da überhaupt an?
Wo fängt man an? Okay, also ich... Also wir sprechen jetzt mal konkret von Personen, die tatsächlich Übergewicht haben, oder? Also um die geht's.
Genau. Sagen wir mal Personen, die ein bisschen mehr Gewicht haben, die sich nicht mehr wohlfühlen, die merken, okay, ich würde mich einfach wohler, ein bisschen leichter fühlen. Also mir ist ganz wichtig auch zu betonen, jetzt lassen wir das den medizinischen Kontext weg, also nicht Menschen mit Diabetes, Nebenerkrankungen oder wirklich Adipositas als Diagnose, sondern wenn wir so von gesunden Personen ausgehen, die sagen, ich fühle mich unwohl, ich würde gerne,
abnehmen.
Abnehmen.
Gut. Ich arbeite selten mit Patientinnen und Klientinnen, deren Gewicht sich im Normalgewicht bewegt und die einfach nur zu mir kommen, weil sie abnehmen wollen. Wenn jemand tatsächlich seine Ernährung auf ausgewogen umstellen möchte und einfach für sich selbst unter Anführungszeichen besser essen möchte, freue ich mich sehr, wenn ich helfen kann. Aber wenn jetzt jemand mit Normalgewicht kommt und einfach nur mit dem Ziel, um abzunehmen, fühle ich mich als die falsche Ansprechperson. Und wenn jetzt jemand mit Übergewicht da ist, ist mal so eine der ersten Sachen, die ich wichtig finde, dass man die bespricht, dass es nicht nur beim Abnehmen um die Lebensmittelauswahl geht, also wenn man dann im Supermarkt steht, das, was man dann tatsächlich nimmt, sondern dass man so ein bisschen am Ernährungsmindset und Verhalten arbeitet, weil beides einfach über die Zeit dazu beiträgt, dass Übergewicht erst entstehen kann. Und eine der ersten Sachen, die ich dann auch besprechen möchte, ist, dass der Person einfach bewusst wird, dass sie sich Zeit lassen muss. Weil gefühlsmäßig überschätzen wir einfach oft das, was wir in kurzer Zeit schaffen können und unterschätzen gleichzeitig das, was in längerer Zeit möglich ist, was in einem halben Jahr, in einem Jahr, in eineinhalb oder zwei Jahren möglich ist. Und gerade beim Abnehmen geht es ja eben nicht nur darum, dass man Gewicht verliert, sondern darum, dass man sich Wissen aneignet, dass man sich über seine Gewohnheiten bewusst wird, dass man sich neue Gewohnheiten aneignet. Und das braucht Zeit, also wenn man auf ein langfristiges Ergebnis aus ist. Und ich versuche dann einfach so ein bisschen abzustecken, dass wir ja nicht nach einer schnellen Lösung suchen wollen für ein Problem oder eine Situation, die sich über viele, viele Jahre meistens oder über einen gewissen längeren Zeitraum einfach eingestellt hat, sondern eben dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, okay, das braucht jetzt einfach Zeit und es ist auch so ein bisschen der Weg ist das Ziel, weil eben sehr oft die Patienten und Klienten kommen und vielleicht auch davon ausgehen, okay, jetzt wo sie sich professionelle Hilfe holen oder Unterstützung holen in dem Bereich, dass da einfach in einem Monat, zwei, drei einfach dann das Wunschgewicht da ist. Und so ist es bei einer umfangreicheren Gewichtsreduktion, sage ich mal, oder keine Ahnung, wenn man so 10, 11, 12, 13 Kilo oder so verlieren möchte, ist das einfach nicht. Das dauert. Und dass man da auch einfach lernt, so ein bisschen geduldig mit sich selbst zu sein und das Ganze als Prozess zu betrachten. Da gibt es diesen Spruch, ist ein Marathon, kein Sprint.
Und ist es nicht so, dass man oft so eine Art Sprint im Verzicht macht? Weil dann heißt es, ich esse das nicht mehr und das noch nichts mehr. Und Ende ist nur noch Joghurt.
Genau, Joghurt oder nichts und dann kommt der Heißhunger.
Ja,
Das Nächste, was ich dann oft irgendwie anspreche, ist, dass ich die Leute bitte, dass sie sich so ein bisschen, dass sie ein bisschen selbstbewusster werden, im Sinne von sich selbstbewusster, was das Essen angeht. Also was so Themen angeht, was man übers Essen denkt, was man sein eigenes Ernährungsverhalten beobachtet und einfach mal schaut und beobachtet, was sind meine Denkweisen und Gewohnheiten, die den Ernährungsalltag prägen und die sich jeden Tag vielleicht wiederholen und dazu beitragen, dass ich da vielleicht eine Entscheidung nach der nächsten treffe, die meinen Zielen vielleicht weniger dient. Und im nächsten Schritt auch, dass man eben sich von diesem es gibt einerseits diese Diätmentalität, also Atkins und wie sie alle heißen und No Carbs und Low Carb und was auch immer. Und dann eben, oder wenn es keine Diät ist, dann sind es diese strikten Verbote. Ich darf keine Süßigkeiten mehr essen. Ich darf nichts Fettiges mehr essen. Am Abend gibt es kein Abendessen mehr. Was auch immer man sich dann verbietet. Und die enden ja extrem oft in so einem Dammbruch oder Deichbruchphänomen, wie das gemeint wird. Also da wird nach einer Phase des Nichts oder des Verzichts gibt es dann einen Auslöser? Keine Ahnung, Nachbar bringt ein Stück Kuchen vorbei, irgendwo von der Party oder Arbeitskollegin bietet Pralinen an oder wie auch immer. Und dann wird nach einer Phase des Nichts hemmungslos wieder einfach zugegriffen. Und ich glaube, das kennen sehr viele. Und eine doch effektive Möglichkeit, um das zu umgehen, besteht einfach darin, dass man eben nie in diese Alles-oder-Nichts-Falle tappt, sondern dass von Anfang an einfach alles in Maßen und ein bisschen geregelter einfach abläuft und man sich gar nicht erst der Situation aussetzt, sich etwas zu verbieten, was dieses Verlangen, das zwangsläufig dann einfach ins Große steigt, gar nicht erst aufkommen lässt.
Aber siehst du, dass Essverhalten und Hungersättigung als mehr oder weniger prädestiniert, fast angeboren. Natürlich kann auch viel antrainiert werden. Zuerst musst du alles essen und dann gibt's die Nachspeise sozusagen. Und inwiefern kann man da bewusst was ändern? Weil ich merke es bei den Kindern. Manche Kinder essen mehr oder weniger nichts, also sind Picky Eaters und so weiter. Manche Kinder, die sind eher im Gegenteil, nach dem vierten Scheibenbrot sagt man dann im Kindergarten, na, jetzt hast du aber schon genug gehabt, ja. Und da merkt man, dass das auch sehr viel innate, inborn ist, wie jemand also Hungersättigung spürt und natürlich, also ausgenommen jetzt genetische Erkrankungen mit übermäßigen Hunger oder so, aber ich merke es, dass bei jedem ein bisschen unterschiedlich ist, ob jemand gerne isst oder nicht, ob jemand viel, also Volumen esse oder eher mehr die Kaloriendichte und so weiter. Und natürlich, glaube ich, trägt was dazu bei, wie wir aufgewachsen sind, dieses, ja, jetzt musst du mal das aufessen und dann gibt es die Belohnung. Oder damit du das Eis kriegst, musst du mal die Kohlenhydratbeilage essen. Und das über Jahre hinweg. Und dieses, na, du musst alles aufessen. Und ich glaube, die so Generationen vor uns, die von der Nachkriegszeit geprägt worden sind, da war auch im institutionellen Setting sehr viel, alles muss aufgegessen werden und wer nicht auf isst, verlässt nicht den Tisch und aufgrund dieser Nahrungsmittelunsicherheit, was natürlich jetzt sich rächt und in dieser Gewohnheit ist. Und natürlich gibt es dann die Live-Events wie, keine Ahnung, eine Scheidung, eine Krise am Arbeitsplatz oder sonst, wo Schichtdienst, wo natürlich mit Essen kompensiert wird. Wenn jemand ein großer Esser ist und das auch eine gewisse, ja, sicherlich psychologische Komponente ist, Essen ist ja auch was Schönes im Prinzip, was kann man da bewusst ändern?
Wenn jemand ein großer Esser ist, was man da bewusst ändern kann. Also du meinst, wenn jemand viel isst und gerne... Okay. Da glaube ich, ist es eben wichtig, zu diesem Punkt mit dem Bewusstsein zu kommen, weil erst, wenn Licht auf etwas geworfen wird, kann man quasi nach einer Lösung suchen, dass man sich eben mal diese Ernährungsmuster überhaupt bewusst macht. Ist das jemand, der, so wie du es gesagt hast, vielleicht den Teller fertig essen muss, obwohl Sättigung bereits erreicht ist, Beispiel. Oder ist das jemand, der wenn ich in einer Situation, wo ich war eben bei Nervosität oder Langeweile permanent gesnackt, also in welchen Situationen wird das Essen sozusagen instrumentalisiert, zweckentfremdet und dient eben nicht mehr seinem eigentlichen Zweck. Auch das ist okay hier und da, auch das ist Teil von einem normalen Essverhalten, nur wenn es halt überhand nimmt, trägt es halt am Ende des Tages auch dazu bei, dass da vielleicht etwas außer Balance gerät. Und ich glaube, dass man alles in den Griff bekommen kann, ob das Essmuster sind, die bereits in der Kindheit entstanden sind, so wie du es gesagt hast. Nur, dass es eben essentiell ist, dass man sich eben mit der Sache auseinandersetzt und sich nicht nur damit beschäftigt, wie es eben bei einer Diät der Fall ist, mal für eine gewisse Zeit die Kalorien zu cutten oder nach irgendeiner anderen schnellen Lösung zu suchen, sondern ein langfristiges Abnehmen ist, also mit einem Ergebnis, das auch langfristig bleibt, tatsächlich meiner Ansicht nach ist dann möglich, wenn man eben diese Muster und Verhaltensweisen, die dazu führen, aufdeckt.
Und was macht man, wenn der Hunger nicht mitmacht? Mir hat eine Patientin erzählt, sie hat versucht, Kalorien reduziert zu essen, hat sogar getrackt, was ich inzwischen auch nicht empfehle. Also alles aufschreiben. Ich finde, das ist immer so ein Reinforcement. Ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, aber früher habe ich auch noch gesagt, ja, Kalorienbilanz, auf das kommt es an. Aber es ist, man denkt ja ständig da dann nur am Essen. Und muss alles schreiben oder in der App
eintragen. Und auch das ist eine schlechte Gewohnheit.
Absolut,
einfach.
Ja. Also nicht, wir sind da, das ist sehr schön, dass wir uns einig sind, nicht tracken. Weil sie hat gesagt, ja, Frau Doktor, ich habe dann meine Grenze an Kalorien an den Tag erreicht und am Abend stand ich da und habe geweint vor Hunger.
Vor Hunger.
Ja.
Ja, aber das ist ja auch deswegen, weil es kommt natürlich darauf an, was sie gegessen hat. Weil wenn man voluminös isst, also kohlenhydratreiche Lebensmittel, Lebensmittel, die reich an Wasser, Ballaststoffen sind, alles, was den Magen füllt, also damit Gemüse, Vollkornprodukte, Obst, solche Sachen, das füllt den Magen ja bei einer verhältnismäßig geringeren Energiedichte, also Kaloriendichte. Mhm. Und der Magen reagiert ja auf Volumen, nicht auf Kalorien. Also der Körper kann ja nicht, also weiß ja genau. Nicht in der Sekunde noch, wie viel Energie zugefügt wurde. Mhm. Und das ist, deswegen Kalorien-Tracken, es macht aus verschiedenen Gründen keinen Sinn.
Ja.
Kalorien sagen einem nicht, ob es einem schmeckt oder nicht. Wenn es einem nicht geschmeckt hat, wird man vielleicht danach nochmal etwas essen wollen, was schmeckt. Mhm. Kalorien sagen einem nicht, ob das jeweilige Lebensmittel sättigt oder nicht. Kalorien sagen einem nichts über die Nährstoffdichte. Kalorien sagen einem nichts darüber, wie viele Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe etc. enthalten sind. Kalorien geben ausschließlich Auskunft über den Energiegehalt eines Lebensmittels. Und ich bin davon überzeugt und ich habe es in der Praxis oft genug gesehen, wenn man wieder lernt, auf sein Hungersättigungssystem zu hören und bei Hunger auch mit tatsächlich sättigenden Lebensmitteln und Speisen reagiert, also mit Vollkornprodukten, mit etwas Eiweiß, also etwas Eiweißreichem, mit Gemüse, Salat, solchen Sachen, also allem, was auch Volumen enthält, dann pendelt sich das früher oder später ein. Es braucht halt Zeit, also das, was wir am Anfang besprochen haben, aber Kalorien-Tracken, ich glaube, es treibt einen in den Wahnsinn mit der Zeit. Ja. Es raubt einem den Spaß, die Freude, die Lockerheit am Essen.
Und am Leben.
Und am Leben. Und es ist zeitaufwendig. Mhm. Wenn man regelmäßig isst bei Hunger, seinen Hunger beachtet, also ihn auch nicht ignoriert, weil Hunger ist ja auch ein Zeichen des Körpers, hey, ich brauche Energienachschub. Da reagiert mit Lebensmitteln, die bei Hunger gut sind, die Energie liefern und auch zur Sättigung führen, dass sich das dann mit der Zeit einpendelt. Also nur Kalorien zu tracken
ist sinnlos.
Ist sinnlos.
Ja. Was sind so deine Tipps für eine ausgewogene und gesunde Ernährungsweise? Bist du ein Anhänger der mediterranen Ernährung? Oder darf es ein bisschen Speck sein?
Es darf ein bisschen Speck sein. Ich bin keine Anhängerin von irgendeiner speziellen Ernährungsform. Mhm. Ich bin ein tatsächlich sehr großer Fan von Gemüse. Ich finde, egal, ob man sich vegetarisch ernährt oder Fleisch isst, also omnivor, ob man irgendwie einer bestimmten Kost mediterran folgt, wie auch immer, was man macht, dass man einfach wirklich Gemüse. Darauf achtet, dass man über den Tag verteilt 3-4 Portionen Gemüse isst. Bin auch ein ganz großer Verfechter von frischen Lebensmitteln. Und dass man einfach darauf achtet, dass wenn man so seinen Teller vor sich hat, dass da eine gewisse Balance herrscht zwischen eben Gemüse, was so, wir sagen in der Diätologie so Daumen mal Pi die Hälfte des Tellers füllt, einer Portion Kohlenhydrate und einer Portion Eiweiß, also einfach wirklich sättigenden Lebensmitteln. Und ich glaube, wenn man sich so diese Schablone über die Zeit aneignet, dann tut man auch sehr viel für das eigene Hungersättigungssystem. Und bei Zwischenmahlzeiten vielleicht, das, wenn man jetzt zum Beispiel den Hang dazu hat, extrem viel Süßes zu essen oder über den Tag verteilt immer wieder zu snacken und zu Schokolade und Co. zu greifen oder zu Fettigem, dass man da auch einfach mit Baby-Steps arbeitet und also in kleinen Schritten vorgeht, sich das nicht verbietet, sondern vielleicht mal die erste Portion durch eine kleine Handvoll ungesalzene Nüsse ersetzt, die zweite durch eine Handvoll Obst. Also, dass man sich da einfach so vorarbeitet in Richtung mehr Frische, mehr Natürlichkeit und weniger von diesen Convenience-Sachen.
Wie kann man sich das vorstellen? Ich weiß, es gibt kein Standardmaß, aber zum Beispiel ist es ja mit der diätologischen Beratung ja nicht einmal haben wir alles besprochen und fertig. Und leider erstens einmal ist die diätologische Beratung keine Kassenleistung, was natürlich, wenn man bedenkt, Physiotherapie ist eine Kassenleistung, Psychologie ist eine Kassenleistung. Es ist also Ernährung geht uns alle was an und es ist so spezialisiert und da braucht man oft einen Kompass und einen Wegweiser, der einen da mit begleitet. Also das ist ein Gesundheitsberuf wie jeder andere. Das ist einmal das Erste. Das Zweite, auch teilweise in den Spitalsambulanzen, vielleicht Primärversorgungszentren, also wo es die Diätologie gibt und sie vertreten ist, hat man auch aufgrund der Ressourcenknappheit oft so einen Termin beim Diätologen, bei der Diätologin und dann das war's oder eventuell ein Follow-up. Wie ist es in der Praxis? Was können sich die Menschen darunter vorstellen? Okay, ich entscheide mich, eine diätologische Unterstützung zu holen. Ja? Wie viele Termine und wie funktioniert diese therapeutische Beziehung?
Okay. Wie viele Termine hängt natürlich, wie viele Termine sinnvoll wären oder zielführend wären, hängt natürlich vom Grund für die diätologische Betreuung ab. Aber ich sage mal, beim Ersttermin wird einmal eine ganz gründliche Ernährungsanamnese oder Anamnese prinzipiell gemacht, wo auch eben das Ernährungsproblem, also der Grund für den, was führt sie zu mir?
Genau,
wo das mal erfasst wird. Und man sich da eben ganz genau anschaut, wie auch der Ernährungsalltag aussieht. Und meistens ist es so, dass wirklich bis zum Ende dieser ersten Einheit 3-4 Empfehlungen ausgearbeitet werden, die in den Ernährungsalltag des Klienten oder Patienten passen, wo der dann schon beginnen kann umzusetzen. Also so wirklich kleine Schritte, die zur Veränderung führen. Also wir reden jetzt aber vom Abnehmen, oder? Also nicht,
ja, genau. Ja, sagen wir mal das.
Zielführend ist es dann natürlich, dass es dann nach 2 Wochen oder einem Monat ein Follow-up gibt, eine Evaluierung, welche Probleme sind aufgetreten, läuft's gut, dass man sich das mal gemeinsam anschaut, vielleicht die nächsten Empfehlungen zusammen ausarbeitet. Wichtig ist da einfach immer, dass es wirklich in den Alltag der Person passt.
Genau.
Und zu den Vorlieben einfach. Ja. Weil ich werde zum Beispiel niemandem empfehlen, zu frühstücken und damit vielleicht auch den Grundstein für weniger Heißhunger am Vormittag zu legen oder wenn diese Person es total ablehnt zu frühstücken und das überhaupt nicht möchte, es überhaupt nicht in den Morgen passt. Also es geht wirklich immer darum, dass man zusammen Lösungen ausarbeitet, die passen. Zum Ziel führen, aber auch wirklich gleichzeitig in den Alltag passen. Ich hatte vor kurzem eine Patientin, die einfach derzeit mit 2 kleinen Kindern einen sehr stressigen Alltag hat. Ich werde ihr nicht empfehlen, dass sie sich um 12 hinsetzt und ein ausgewogenes Mittagessen isst in aller Ruhe, sondern weil das einfach nicht machbar wäre. Sondern wir haben einfach nach Lösungen gesucht, wie sie rund um diese Uhrzeit satt werden kann, auf ausgewogene Weise.
Und das hast du empfohlen.
Und es aber dennoch schafft, mit ihren Kindern und ihrem Familienalltag einfach klarzukommen. Wir haben zusammen Möglichkeiten ausgearbeitet, die sie sich im Supermarkt holen kann, weil das in ihren Alltag passt, dass sie sich schnell um diese Uhrzeit etwas aus dem Supermarkt holt.
Ich find's toll, weil du gehst ja auch mit deinen Klientinnen im Supermarkt einkaufen.
Ja. Eines meiner liebsten Beratungssettings. Im Sommer gehe ich gern spazieren mit meinen Klienten und Patienten. Genau, und also einfach mal weg aus der Praxis und aus diesem sich gegenüber sitzen in einem heißen Raum. Und hier und da, machen wir die Beratung direkt im Supermarkt, weil das auch total sinnvoll ist. Wir lesen zusammen Etiketten, wir schauen uns eben die Angaben auf den Produkten an, wo dann meistens noch viele Fragen auftauchen. Was heißt das? Was heißt das?
Das ist ein Field Trip quasi.
Ja, wir suchen zusammen nach Gemüse und Obst, das die Person vielleicht schon länger mal angesprochen hat, was man daraus machen kann oder was kann man sich schnell in die Tasche stecken, von Gemüse und Obst, was eignet sich fürs Tupperware zum Mitnehmen, welches Öl ist gut, weil solche Sachen, was aus dem Milchprodukteregal passt in den Alltag, wie kriege ich einfach so, wenn ich in einen Supermarkt reingehe, mit 3-4 Produkten vielleicht einfach so ein kleines Menü zusammen für on the go. Solche Sachen.
Mhm. Und natürlich, es ist auch ein Zeit- und Ressourcenfaktor, weil ich glaube, viele haben ja eine, auch was, wenn man den Kühlschrank öffnet, findet man noch die Schwammerl, die schon voll mit Schimmel sind von letzter Woche, die man drauf vergessen hat und so weiter. Also es braucht tatsächlich ein bisschen ein bewusstes Meal Planning vielleicht, weil dieses, nein, das kaufe ich schnell ein und das wird mir schon was einfallen, geht ins Geld und ist oft endet dann im Kühlschrank. Also
genau, und auch eben, wenn wir zusammen einkaufen gehen, sind das einfach so Sachen, die wir besprechen. Also was
es muss praktikabel
eignet sich
sein.
Für den Alltag der jeweiligen Person, für Meal Prep, eignet sich, wenn jemand jetzt eben oftmals eben zum Mittag oder am Nachmittag eben sich eher etwas aus dem Supermarkt holt.
Ja.
Wie kann ich mir da etwas zusammenstellen, was ausgewogen ist, gleichzeitig schmeckt.
Mhm. Und sättigt.
Genau. Aber so, ja, so ein Einkaufstraining mache ich oder so eine Beratung im Supermarkt mache ich meistens dann dritte, vierte Beratungseinheit, wenn jemand tatsächlich öfter kommen möchte. Weil, ja, es ist mir natürlich bewusst, eine Beratung bei einem Diätologen, bei einer Diätologin wird leider nicht rückerstattet nach wie vor. Das bedeutet, dass sich die Patientinnen und Klientinnen
das alles also selber zahlen müssen.
Ja. Ich glaube, die SVS gibt den Gesundheitshunderter dafür, also kann man auch dafür nutzen, aber und natürlich, wenn jemand privat ist, wenn jemand eine Zusatzversicherung hat, dann ja.
Genau, das Gleiche aber, ist bei den Medikamenten.
Genau, auch. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht nee. Aus. Ja. Genau, also jemand, der keine Zusatzversicherung hat, muss da leider gänzlich dafür alleine aufkommen. Und ich glaube auch nicht, dass sich das in den nächsten Monaten ändern wird.
Nein, aber es muss sich einfach ändern.
Deswegen
es ist
ja,
wirklich an der Zeit. Ja.
Ja, ich versuche dann einfach in dieser ersten Einheit Anamnese und so weiter einfach so viel wie möglich zu erfassen und dennoch nicht mehr als 3 oder 4 Empfehlungen mitzugeben, weil das einfach überfordernd ist, wenn da mehr kommt. Lieber weniger, lieber reduzierte und das dafür aber dann wirklich umsetzen. Und dann, wenn es eine Folgeberatung gibt, noch weitere Maßnahmen ausarbeiten. Und wenn jemand wirklich gerne, also nochmal kommen möchte und bereit ist, sich das zu zahlen, dann eben kann man im Supermarkt beraten oder eben weiter evaluieren.
Ja, ich muss an dieser Stelle eine Anekdote erzählen. Ich habe ein Slow Food Rote Rüben, ein Slow Food Rote Rüben Rezept.
Okay.
Ich mag rote Rüben sehr.
Ich auch.
Und dann, wenn ich am Markt zum Beispiel rote Rüben sehe, kaufe ich so 3 rote Rüben ein, Bio, das sind sehr schön, okay. Dann kommen sie einmal in die Gemüsekiste im Kühlschrank und ich vergesse drauf. Irgendwann beim Suchen von was anderes finde ich die roten Rüben und denke mir, oh ja, die sind schon ziemlich dehydriert, ausgetrocknet, die muss ich jetzt...
Grunzelig.
Ja, grunzelig, genau, jetzt muss ich sie verwenden. Dann tue ich sie mal kochen. So normalerweise am Nachmittag, wenn du nach Hause kommst, na gut, dann stellst du mal die roten Rüben hin, die müssen ja länger kochen. Mhm. Und dann kochen sie ja, was nicht, 2-3 Stunden oder so. Mhm. Ja. Aber dann ist schon zu spät. Weil dann haben wir schon gegessen zum Beispiel, dann muss man die rote Rüben in einer Tupperware oder so wieder in den Kühlschrank reingeben. Und ich denke mir, gut, jetzt sind sie ja gekocht, geschält. Beim nächsten Mal, morgen, übermorgen, machen wir entweder eine rote Rübensuppe oder einen Salat und so weiter. Und dann kommt auch noch natürlich weiter dieser Slow-Food-Effekt, wo man dann auch wieder drauf vergisst, in diese grüne Tupperware zum Beispiel, sind die roten Rüben und so nach circa 2-3 Wochen, wenn man sich wieder denkt, was ist denn da? Und schaut, ja, wenn die roten Rüben schon ganz verschimmelt sind in verschiedenen Farben, dann kommen sie in Mist. Und das ist
ja, du bist eine Kandidatin für vorgekochte rote Rüben. Kennst du die?
Ja.
Okay, ich glaube mittlerweile in jedem Supermarkt.
Ja.
Stehen, also natürlich frische Lebensmittel sind großartig, aber ich glaube gerade bei roten Rüben, die...
Kann man schon
was die Vorbereitung angeht, relativ umständlich sind. Da bitte greift zu dem Vorgekochten.
Weil dieses Rezept, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist komplett kalorienarm.
Ja, es wird sagen. Aber genauso kalorienarm mit den Vorgekochten.
Ja. Was sind deine sozusagen Red Flags, wo du sagst, gut, ich tippe, also ich höre daraus oder so, dass jemand vielleicht eine Essstörung hat und braucht vielleicht psychologische, psychotherapeutische Unterstützung oder was ist dann, wenn du sagst, na gut, da liegt auch noch eine Erkrankung vor, ein Diabetes zum Beispiel, sie brauchen zusätzlich eine ärztliche Unterstützung und so weiter. Wo sind da die Red Flags und wie gehst du vor?
Also wenn jemand zusätzlich eine Erkrankung hat, völlig egal welche, benötige ich als Diätologin eine ärztliche Zuweisung.
Mhm.
Genau, also wir arbeiten bei Menschen mit einer Grunderkrankung nicht ohne ärztliche Zuweisung. Und was eine Essstörung angeht, meinst du jetzt Binge-Eating,
Magersucht, Magersucht, Night-Eating, whatever. Mhm. Es gibt schon ein großes Spektrum.
Da ist es dann schon tatsächlich so, dass die Diätologie oder die Ernährungstherapie nicht den Grundstein der Therapie legt, sondern irgendeine Form der psychotherapeutischen Betreuung hier einfach die Basis der Therapie ist und die ernährungstherapeutische Betreuung erst später auch Sinn macht, weil das Problem per se ja nicht das Essen ist. Ich glaube nicht, dass irgendein professioneller Diätologe, eine professionelle Diätologin jemanden mit einer Essstörung einfach solo behandelt.
Nicht
zielführend.
Ja.
Genau, weil das Problem einfach ganz woanders seine Wurzeln hat.
Mhm. Wie ist es bei Untergewicht zum Beispiel? Mhm. Ist es dir schon, also hattest du da... Beratungen, weil ich finde, es ist immer sehr, wenn sehr sozusagen sozial viel, viel mehr akzeptiert, wenn jemand Untergewicht hat, wo man weiß, es gibt total aber gesundheitliche Risiken, Mangelzustände, Immunsystem, bla 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 bla, Mortalitätsrisiko, was nicht so angesprochen wird wie das Mehrangewicht.
Ja, es ist ja auch total... Okay, gefühlsmäßig in der Gesellschaft angenommen, wenn jemandem sagt, boah, du bist aber dünn geworden oder du siehst aber schlank aus oder du bist aber schlank und das
eigentlich. Das wäre ein Diplom.
Ja, es ist wie ein Diplom oder wie ein riesiges Kompliment. Ja, und wenn man jetzt aber jemandem sagt, du hast aber zugenommen oder.
Genau, du schaust aber gut aus.
Das beurteilen und bewerten anderer Körper. ist in keine Richtung, ja, sollte einfach nicht sein. Mhm. So. Also weder jemandem zu sagen, dass er gut aussieht, weil er super dünn ist oder
ja.
dazu.
Ja, bei Untergewicht.
Ja.
Natürlich kann man sagen, na, essen's halt mehr.
Ja.
Aber wenn jemand im Untergewichtsbereich ist, was ist die Empfehlung, um zu sagen, so, das ist die gesunde Ernährungsform, wo sie jetzt keine Risiken haben und so weiter. Nicht nur jetzt, keine Ahnung, das Bratelfett auszulöffeln.
So wie bei Übergewicht hat auch Untergewicht einfach viele verschiedene Ursachen. Also natürlich bei Übergewicht, die Ursache ist in den meisten Fällen, dass über die Zeit einfach mehr Energie zugeführt wird, als vom Körper verbrannt. Und man, um das Gewicht zu verlieren, ein gewisses Energiedefizit erreichen sollte für einen längeren Zeitraum. Aber die Ursache hinter dieser Ursache ist ja immer ganz unterschiedlich. Also da gibt es, keine Ahnung, 200, 300, 400, 500 verschiedene Möglichkeiten, die überhaupt erst dazu geführt haben, dass mehr Energie zugeführt als verbraucht wird. Und bei Untergewicht kann das ebenso sein, also dass es da viele verschiedene Faktoren gibt, die das unterhalten und dazu beigetragen haben. Und auch da muss man sich einfach ansehen, was ist die Ursache hinter der Ursache? Also das unregelmäßiges Essen, Stress, Hormonstatus, also wirklich mal ein Blutbild machen lassen, sich das anschauen. Und wenn es jetzt ums Essen per se geht, wirklich vielleicht zu geringe Kalorienzufuhr, dass der Person das überhaupt nicht bewusst ist. Vielleicht auch tatsächlich eine bestimmte Form der Essstörung. Orthorexie auch am Zunehmen, also dass dieser Drang, sich ganz bewusst gesund zu ernähren und sich nur gesund zu ernähren.
Ja, das ist Ernährung die neue Religion.
Genau. Also ganz viele verschiedene Ursachen und dann auch da einfach zu versuchen, die Balance wiederherzustellen.
Wie siehst du die Rolle der Diätologie, ich weiß nicht, in den nächsten 5 Jahren? Das ist immer so eine also hoffen wir, dass inzwischen die Leistung ganz regulär erstattet wird.
Ja, muss man viel hoffen.
Was sind so die Challenges? Geht es dann um neue Trenddiäten, um Superfoods? Geht es da um Klima? Und weil viel mehr geht es inzwischen auch um die Nachhaltigkeit bei der Ernährung, was nicht nur jetzt was gesund ist für den Einzelnen, sondern für das gesamte System. Wie siehst du das? Wie wird es in 5 Jahren vielleicht ausschauen?
Ich glaube, ein ganz großer Game Changer für die Diätologie wäre es, wenn die Leistung erstattbar wäre, weil sie dann auch tatsächlich jedem zugänglich wäre. Und so ist sie es nicht. Und Essen ist etwas, was alle Menschen auf der Welt verbindet. Und Probleme im Bereich der Ernährung betreffen Menschen in allen, also Einkommens
unabhängig.
Unabhängig vom Einkommen, unabhängig von der Herkunft, unabhängig, losgelöst von allem. Und es wäre einfach wunderschön, wenn diese Leistung auch wirklich jedem zugänglich wäre. Oftmals besteht ja zum Beispiel der Irrglaube, dass ausgewogene Ernährung teuer ist.
Super Bio.
Genau, und dass alles super Bio sein muss. Und wenn man etwas ändert, dass man dann sofort alles ändern muss. Und so ist es eben nicht mittels so vieler, also so kleinerer Veränderungen, denen sich die Menschen oder ganze Familien oftmals nicht bewusst sind, kann man einfach wahnsinnig viel erreichen und verbessern und verändern. Gerade zum Beispiel in Familien mit geringerem Einkommen wäre es einfach mit Kindern zum Beispiel einfach so wichtig und könnte auch so viel verändern, wenn es da vielleicht einmal eine oder zwei Beratungen gibt, die dann vielleicht ein Gamechanger sind für diese gesamte Familie, was eben wiederum dann dazu beiträgt, dass vielleicht anderen Problemen vorgebeugt wird.
Ja.
Also ich glaube, wenn die Leistung teilweise zumindest
im Gesundheitsminister
von der Kasse rückerstattet wird, das würde so viel verändern, aber wird will jetzt nicht super pessimistisch sein, aber wird wohl in nächster Zeit nicht passieren.
Wir brauchen Zukunftsbilder und ich glaube, das ist genau das, auf was das ankommt, weil wir können nicht sagen, dann arme Familien, einkommensschwache Familien, die ernähren sich so ungesund. Ja, dann machen wir es doch möglich, dass das Wissen auch da ist, weil der Wille ist bestimmt da.
Der Wille ist bestimmt da.
Keiner will bewusst seinen Kindern was Schlechtes zum Essen geben. Und das ist also da braucht es ein bisschen mehr Solidarität.
Gerade wenn man bei Kindern ansetzt oder bei Familien mit Kindern ansetzt, kann man zum Beispiel Übergewicht vorbeugen. Mhm. Übergewicht im Kindesalter, Übergewicht wenn die Kinder größer werden, jugendlich sind. Und je früher man da eingreift, desto mehr kann man vorbeugen. Und das ist ja dann ein Rattenschwanz an Problemen, der sich dann nachzieht. Dann kommt irgendwann irgendwann die Adipositas, dann kommt Diabetes, dann kommt die KHK und so weiter. Und es sind ja dann auch wiederum Kosten für das Gesundheitssystem.
Ja, eindeutig.
Also das wäre wirklich etwas, was viel verändern würde. Genau.
Ja, auf das hoffen wir und können nur also jeden Einzelnen ermutigen, dafür auch, wenn das sinnvoll erscheint, einzustehen und jeder auf seine Weise das so einfordern. Ja. Gut, liebe Katharina, wir sind schon am Ende, die Zeit fliegt und es war urspannend für mich und sehr lehrreich und besonders diese Beratung im Supermarkt finde ich eine klasse Sache.
Ich liebe sie auch. Wenn sich jemand dafür meldet, freue ich mich.
Wir werden deine Homepage in den Shownotes veröffentlichen und du hast ja gerade ein Buch geschrieben, das noch einen Verleger sucht und zum Thema Ernährungsmindset, Ernährungsgewohnheiten, das meiner Meinung nach ein sehr willkommenes Buch wäre. Da drücke ich ganz fest die Daumen, dass es dann dieses Jahr ein gutes Buchjahr wird für dich.
Ja, es hat sich was getan langsam. Insofern hoffe ich tatsächlich, dass ich das 2025 dieses Buchprojekt abschließen und beenden, also in den Hafen bringen kann sozusagen. Mal sehen, aber könnte sich vielleicht sogar ausgehen.
Ja, wunderbar. Nochmals vielen Dank und euch danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war unterhaltsam, lehrreich, informativ und ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Mein rote Rübenrezept würde ich jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen, aber auf jeden Fall, ihr das Gefühl habt, ja, da brauche ich schon Unterstützung, ist die diätologische Beratung eine wunderbare Sache. Ja.
Dankeschön, dass du dich so für unsere Berufsgruppe einsetzt. Schön.
Ja, gerne. Ist wirklich sehr wichtig. Und in diesem Sinne von uns schöne Grüße.
Dankeschön. Tschüss.